Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um ein sehr aktuelles und insgesamt sehr wichtiges Thema, nämlich um die nachhaltige Produktentwicklung. Dominik hat dafür einen absoluten Experten auf dem Gebiet zu Gast, Thorsten Jonas. Denn Thorsten ist rund um dieses Thema nachhaltige Produktentwicklung sehr gut aufgestellt und wir haben ihn gerade im März in einem sehr interessanten Talk bei den Product Owner Days in Köln erlebt, wo er wirklich das Publikum mit begeistern konnte. Ich hoffe, dass auch ihr durch einige dieser Impulse aus dem Gespräch begeistert seid oder zumindest ein paar Anregungen erhaltet für eure Arbeit.
Es gibt Themen, über die können wir ganz oft und immer wieder sprechen. Meistens, weil sie auch einfach wichtig sind. Ein Thema, das heute bei uns entsprechend Platz bekommt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und wir wollen über das Thema nachhaltige Produktentwicklung sprechen. Und wen Besseres könnte ich mir dafür ins Studio holen als Thorsten Jonas. Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo und moin moin aus Hamburg. Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Die Freude ist ehrlicherweise ganz auf meiner Seite und wir werden auch gleich direkt einsteigen. Ich möchte aber all denjenigen die Möglichkeit geben, die dich noch nicht kennen, dich einmal kurz kennenzulernen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Thorsten aus Hamburg. Ich bin ursprünglich UX-Mensch im Herzen, habe lange in einer Agentur gearbeitet und die UX-Abteilung da aufgebaut und habe digitale Produkte mit verantwortet und gebaut. Und seit einigen Jahren kümmere ich mich jetzt aber um digitale Nachhaltigkeit im UX und Design, aber eben auch wirklich im gesamten digitalen Spektrum. Wie können wir nachhaltige digitale Produkte bauen? Und ein Teil davon ist das sogenannte Sustainable UX Network, was ich gegründet habe mit ein paar anderen lieben Menschen. Das ist eine Non-Profit-Initiative und Organisation, die global unterwegs ist mit dem Ziel, Nachhaltigkeit in unseren Produktdesign, aber auch Building-Prozessen zum Default, zum Standard zu machen. Und eben, wir versuchen auf allen möglichen Wegen da unseren Teil dazu beizutragen, dass das so wird. Ich bin viel unterwegs mit Vorträgen und spreche zu dem Thema, gebe aber auch Trainings für Designer, für Produktteams überall und helfe und hier und da auch Firmen tatsächlich ganz konkret nachhaltigere digitale Produkte zu bauen und bin aber auch eben immer in der Sax-Community unterwegs und versuche mit vielen anderen lieben Menschen das Thema überall zu verbreiten und erstmal die Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, aber auch immer konkrete Anleitungen zu bieten, wie kann man das jetzt konkret eigentlich machen im eigenen Kontext, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist.
Da werden wir auch gleich tiefer einsteigen. Ich würde nur gerne erstmal ein bisschen die Basis klären. Du hast jetzt mehrfach von digitaler Nachhaltigkeit gesprochen. Was genau ist das? Was meinst du damit?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das viele verschiedene Dinge beinhaltet. So, das Naheliegendste ist erstmal, wo viele Menschen denken bei Nachhaltigkeit sofort an CO2-Emissionen, an die Umwelt. Und das ist ja auch erstmal nicht falsch. Und das große Problem in unserer digitalen Welt ist, dass die zwar irgendwie nicht anfassbar ist und man oft denkt, wenn etwas nicht auf Papier gedruckt werden muss, sondern digital vorliegt, ist das doch nachhaltiger, weil kein Baum gefällt werden muss, um das Papier herzustellen. Und das ist leider ein Irrglaube, denn dieses Internet, was wir alle benutzen, verbraucht zum Beispiel sehr, sehr viel Strom. Die Server, auf denen unsere Daten liegen, der Transport der Daten zu uns, unsere Geräte, auf denen wir die Daten oder die Webseiten oder die Apps oder was auch immer uns anschauen, verbraucht alles Strom in dem Moment, wo wir es benutzen und verbraucht noch viel mehr Strom und auch andere Ressourcen in der Herstellung, was tatsächlich ein Riesenproblem ist. Und es gibt so Zahlen, je nachdem, wo man guckt, so das Internet, wenn man das Internet wie ein Land betrachten würde, dann wäre es das, je nachdem, wo man schaut, siebtgrößte oder viertgrößte Land der Erde im Bereich der CO2-Emissionen. Und wenn man das dann mal weiter denkt, sondern weiter schaut, großes Problem zum Beispiel auch ist, die ganzen Datencenter verbrauchen wahnsinnig viel Wasser zur Kühlung. Und da wird zum Beispiel sehr wenig drüber gesprochen und das ist aber ein sehr großes Problem. Bei uns hier in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger, weil wir das Wassermangelproblem noch nicht so sehr spüren wie andere Teile der Welt. Aber in Südamerika oder auch in den USA ist das ein Riesenproblem. Da verbraucht ein Datencenter mal eben vielleicht 25% des Wasserverbrauchs einer Stadt. Und das geht durch die Kühlung, geht eben in die, vaporisiert, also geht in die Luft und geht irgendwo anders hin und ist eben dann in der Region tatsächlich verloren. Also digital hat immer einen physischen Impact. Verbraucht Strom, erzeugt CO2, verbraucht Wasser, verbraucht aber auch seltene Erden, um unsere Devices herzustellen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem erstmal, an dem wir aber auch was tun können. Weil wir können unsere digitalen Produkte so bauen, dass sie weniger Leistung brauchen, dass sie weniger Energie verbrauchen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Nun ist Nachhaltigkeit aber nicht nur das, sondern vieles mehr. Und wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen will, sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ein sehr, sehr guter Startpunkt. Da sind so alle Aspekte von Nachhaltigkeit im Prinzip da zu finden. Und dann sieht man eben, dass es auch um zum Beispiel soziale Gerechtigkeit geht, um Geschlechtergerechtigkeit, um Bildung und so weiter und so weiter. Und das ist auch ein ganz großes Problem, was wir mit unseren digitalen Produkten haben, dass wir oft Ungerechtigkeiten, die es schon gibt, manifestieren oder noch weiter ausbauen. Ne, so wir sind, ich habe ja gesagt, ich komme so aus der UX ursprünglich, aber dass wir uns auf unsere Nutzer und Nutzerinnen fokussieren, kennt eigentlich inzwischen fast jeder und jede, die digitale Produkte baut. Ne, wir wollen verstehen, was die Bedürfnisse unserer Nutzer und Nutzerinnen sind und für sie ein gutes digitales Produkt bauen. Meistens hat das aber immer irgendwo anders einen Impact. Denn jedes digitale Produkt, jede digitale Experience, die wir bauen, ist immer Teil eines größeren Ökosystems. Also zum Beispiel, ich bestelle meine Lebensmittel bei, wie heißen sie alle, Flink, Gorillas gibt es glaube ich nicht mehr als Marke und so weiter und so weiter. Man könnte sagen, für mich als Nutzer super bequem, weil ich sitze auf meinem Sofa, ich kann in einer tollen App meine Lebensmittel bestellen und dann kommt jemand und bringt mir die nach Hause und das Einzige, was ich tun muss, ist aufstehen und zu meiner Haustür gehen und das in Empfang nehmen. Aber was ist der Preis, der an anderer Stelle entsteht? Naja, die Fahrer und Fahrerinnen sind nicht gut bezahlt, oft immer noch nicht mal angestellt. So Arbeitnehmerrechte finden die Firmen auch nicht so gut, ist mehrfach dokumentiert. Die Geschäftsmodelle von diesen Services, und das liest man ja auch, dass die eigentlich nicht funktionieren, weil sie darauf ausgelegt sind, Marktanteile zu gewinnen. Die können sich das leisten, weil sie mit viel Venture-Kapital gestützt sind. So, der kleine Obst- und Gemüseladen in unserer Großstadt, der kann das nicht matchen, der geht halt vielleicht kaputt, weil wir eben alle lieber bei Flink bestellen und nicht dort einkaufen. Also eine gute Experience für unsere Nutzer und Nutzerinnen, für unsere Kunden und Kundinnen hat sehr häufig einen starken negativen Impact an einer anderen Stelle. Und darum geht es auch bei Nachhaltigkeit. Und gleiches Thema Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel, ne, da könnte man jetzt das weiter ausführen, aber um das mal abzuschließen hier, es ist eben einmal das Thema so Ressourcen, aber es ist genauso das Thema Gerechtigkeit auf vielen Ebenen. Und all das ist Nachhaltigkeit und all das gilt es zu beachten, wenn wir eben digitale Produkte bauen und erdenken.
Ein schönes Beispiel, was noch aus diesem Kontext eigentlich kommt, ist sozusagen die Wirkung oder die Auswirkung deines Produktes auf Nicht-User. Wenn ich hier zum Beispiel an auch Airbnb denke, die ja in einigen Städten dafür verantwortlich gemacht werden, egal ob es zu Recht oder zu Unrecht, dass Wohnraum knapper wird, weil er nur noch zum Wohnen von Gästen und so weiter genutzt wird. Aber auch da kann ich natürlich sagen, welche Wirkung hat mein Produkt eigentlich auf die Nachbarn einer solchen Wohnung oder auf das Wohnumfeld, sprich die das Viertel zum Beispiel oder ähnliches. Also da muss man sich sicherlich auch Gedanken machen. Meine Frage würde jetzt, nachdem wir ein bisschen verstanden haben, was digitale Nachhaltigkeit für dich bedeutet, dahingehen, wenn ich mein Produkt digital nachhaltiger bauen möchte, also ein digital nachhaltigeres Produkt bauen möchte, um es genauer zu sagen, womit fange ich an? Was sind so die ersten Schritte, die ich einhalten sollte?
Tatsächlich ganz vorne, wenn ich mir so einen klassischen Produktentstehungsprozess anschaue, fange ich eigentlich ganz vorne an und muss erst einmal verstehen, was sind denn die möglichen oder auch schon existenten negativen Impacts, Einflüsse meines Produkts, das es vielleicht schon gibt und das ich erweitere oder das ich eben auch neu neu designen und bauen möchte. Denn in all den wunderbaren Methoden und Tools, die wir so benutzen, ist das halt oft nicht Teil. Also wir gucken, wie du es eben auch gesagt hast, wie kann ich es so gut wie möglich für meine Benutzer und Benutzerinnen machen? Aber es ist gar nicht vorgesehen zu schauen, okay, wer oder was wird denn noch beeinflusst von dem, was ich hier eigentlich baue? Und das ist etwas, wo wir ganz vorne im Research anfangen können. Also ein Beispiel könnte sein, wir versuchen oft, Nutzer- und Nutzerinnenbedürfnisse und so, ich sag mal, Business Needs im weitesten Sinne irgendwie zusammenzubringen. Das ist oft auch manchmal ein Konflikt, den wir so haben, aber das versuchen wir zusammenzubringen, um ein gutes Produkt zu bauen. So, was wir jetzt machen können, da gibt es ein Tool, was wir bei uns zum Beispiel entwickelt haben, einfach zu schauen, wie können wir das, mit dem wir immer arbeiten, mappen auf die möglichen negativen Konsequenzen. Ökologisch, sozial, aber auch auf den einzelnen Menschen tatsächlich. Was gibt es für direkte und indirekte negative Konsequenzen aus meinem Produkt? Also genau das, was du auch gesagt hast am Beispiel Airbnb oder was ich eben am Beispiel von Flink gesagt habe. Und auch zu gucken, wo gibt es eigentlich direkte Verbindungen? Also der wichtigste erste Schritt ist erstmal zu verstehen, was gibt es überhaupt für negative Impacts? Weil wir ganz oft da gar nicht drüber nachdenken und nicht, weil wir böse Menschen sind und uns das nicht interessiert. Es ist einfach nicht Teil unserer Produktrealität bisher. Und das können wir ändern. Und wenn wir diese Transparenz hergestellt haben, diese Sichtbarkeit, dann können wir auch schauen, wie können wir das in eine bessere Balance tatsächlich bringen. Weil es immer darum geht, auch einen Kompromiss zu finden. Das 100% super nachhaltige Produkt wird es in absehbarer Zukunft nicht geben. Es geht immer darum, Kompromisse zu finden. Es geht immer darum, wie kann ich mein existentes Produkt ein bisschen nachhaltiger machen im nächsten Monat, im nächsten Quartal, im nächsten halben Jahr. Und dann kann ich wieder schauen, wie kann ich es jetzt ein bisschen besser machen. Also verstehen, was sind die negativen Impacts und dann konkrete Zielsetzungen daraus ableiten. Und das können auch kleine Ziele sein. Entscheidend ist halt erstmal zu verstehen, was ist. Und dann kann ich es ganz konkret auf der Doing-Ebene tatsächlich auch tackeln mit Ideen und konkrete Maßnahmen entwickeln, wie ich mein Produkt ein bisschen nachhaltiger mache. Und im nächsten Schritt noch ein bisschen nachhaltiger und dann noch ein bisschen nachhaltiger.
Du hattest eben bei meiner Frage, was digitale Nachhaltigkeit ist, mehrere Sachen gesagt. Du hattest über die CO2-Emissionen gesprochen, die uns wahrscheinlich allen immer sehr bewusst sind. Den Wasserverbrauch, beispielsweise bei den Rechenzentren etc., aber auch seltene Erden und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt die Nachhaltigkeit als solches verstehe, dann habe ich ja schon auch ein größeres und umfangreicheres Feld. Wie bringe ich das jetzt am besten auch verständlich zusammen? Also ich kann jetzt natürlich sagen, wenn wir das und das machen, glauben wir, dass wir so viel CO2 einsparen, aber bei einer anderen Aktivität, die wir vielleicht machen, glauben wir, dass wir so und so viel Kilo seltene Erden einsparen und hier so viel Wasser und hier die Datenmenge und so weiter. Wie kriege ich so diese Vielschichtigkeit des Begriffs Nachhaltigkeit irgendwie so gemanagt, um es bewusst so zu nennen, dass wir als Organisation das auch gut mit den wirtschaftlichen Zielen, die wir haben, irgendwie zusammenbringen kann?
Ich glaube, das schließt eigentlich direkt an das an, was ich vorhin gesagt habe, dass dieser erste Schritt überhaupt erstmal zu verstehen, was sind grundsätzlich die negativen Impacts, dann auch zu gucken, wie kann ich sie verständlich, bestenfalls sogar messbar machen. Also bei CO2-Emissionen, zum Beispiel bei Webseiten, kann man das inzwischen ganz gut. Es ist keine ganz exakte Messung, es ist eine relativ gute Abschätzung, die ich vornehmen kann. So, ne? Und dann kann ich natürlich, also ich kann halt schauen bei einer Webseite, was ist ungefähr der CO2-Impact dieser Seite. Und jetzt kann ich meine Userzahlen hernehmen und kann das entsprechend hochrechnen. Dann habe ich ein relativ gutes Gefühl dafür, wie viel Tonnen CO2 zum Beispiel meine Webseite im Monat verbraucht. Und wir reden über Tonnen tatsächlich hier in dem Zusammenhang, ne? Also das sind so die Dimensionen, in denen man sich da bewegt. Und das Schöne ist ja, gerade an diesem Beispiel CO2-Emissionen zum Beispiel, es geht ja darum, im Prinzip Daten einzusparen. Also ganz banal gesagt, wenn ich Bilder besser komprimiere, spare ich Daten ein, ist gut für meinen CO2-Impact. Und das Schöne ist, da sind wir eigentlich sehr dicht bei den IT-Leuten. Weil wer sich mal anguckt, was so, weiß nicht, Amazon AWS-Instanzen kosten, das ist gar nicht so günstig. So, und wenn ich jetzt Möglichkeiten finde, eine ganze Menge Daten einzusparen, dann brauche ich irgendwann weniger Server. So, und dann spare ich auf einmal bares Geld. So, nachweislich. Also das ist heute so. Das heißt, Nachhaltigkeit geht hier einher mit ganz konkreter Ersparnis und die IT-Menschen werden sich sehr freuen, wenn sie auf einmal nur noch halb so viel Speicherplatz zum Beispiel brauchen. Das ist auch immer so, finde ich, ein guter Einstiegspunkt, weil das sehr greifbar ist. So CO2-Emissionen kann man sehr gut greifen, kann man sehr gut schon messen oder abschätzen und hat auch einen direkten wirtschaftlichen Vorteil, der sich sehr häufig sofort daraus ergibt.
Das erinnert mich ein bisschen an meine, ich sag mal, Jugend, weil ich tatsächlich das Wissen wenige. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Assistenten, eine schulische Ausbildung, das ist schon sehr lange her. Es war so 99 angefangen. Und da haben wir auch bei sämtlicher Softwareentwicklung, ich habe mit C++ angefangen, auch immer sehr darauf geachtet, welche Variablen haben wir alle schon, die genutzt werden, welche nutzen wir einfach nochmal, welche können wir auch komplett, ne, also rausschmeißen und so weiter. Und dann gibt es schon mal auch so Momente damals, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt als Datentyp ein Char, also ein Character, weil dieses Ding braucht halt nur halb so viel Speicher wie eine normale Zahl. Wenn ich aber nur 256 oder sogar noch weniger Zahlen brauche, ist das ideal und so weiter. Sachen, die man dann auch später zum Beispiel in der Entwicklung von Computerspielen auch sehr stark gesehen hat. So, wie kann ich mit möglichst wenig Daten möglichst viel Spiel machen? Es gibt hervorragende Videos auch auf YouTube etc., wie man mit sehr wenig Daten sehr viel Spiel erzeugen kann. Also wenn Grafiken gespiegelt werden, die Farbpalette nur gewechselt wird, wer kennt sie nicht von früher, die Gegner, die schwerer sind, aber eigentlich aussehen wie alte, nur andere Farben. Ja, weil die gleichen Daten haben, nur die Farbpalette wurde geändert. Also eigentlich auch Sachen, die man gerade im IT-Kontext in der Softwareentwicklung schon früher kannte, weil sie mal notwendig waren. Dann hatten wir jetzt eine Phase, glaube ich, einfach, wo Ressourcen an der Stelle einfach verfügbar waren. Da kannst du halt Geld rausschmeißen, das ist dann irgendwie einfach. Und jetzt merkt man, wie du sagst, naja, alles ist halt endlich und die Ressourcen und das Geld, damit müssen wir auch schon irgendwie haushalten. Und jetzt kommen wir wieder zu alten Techniken zurück.
Das ist alles ganz richtig, was du sagst. Und was mir wichtig dabei ist, ist aber, wir müssen so weit im ersten Schritt gar nicht gehen. Denn es gibt Zahlen, die besagen, dass ein Großteil all der Daten, die wir speichern, irgendwo niemals benutzt werden. Es gibt Schätzungen, die sagen, bis zu 90% aller Daten, die im Internet gespeichert werden, werden so gut wie gar nicht genutzt. Von den Daten, die genutzt werden, ich glaube, es ist wieder 90% ungefähr, sind nach 3 Monaten outdated und werden dann nicht mehr benutzt. Also wir haben sehr, sehr viel Daten, die wir überall speichern, die sich niemand anschaut. Und das ist ja auch so das Credo der letzten Jahrzehnte, ne? Also erstens, Speicherplatz ist billig, nichts wegschmeißen. Mein Vater ist Informatiker und ich weiß, das kann ich mich noch erinnern, so in den 80ern, 90ern, das war immer so das Credo, ne? Speicherplatz ist billig, alles speichern. Und das müssen wir, glaube ich, ändern. Ne? Jetzt haben wir das letzte Jahrzehnt irgendwie gelernt, Daten, wie hieß das immer, ne? Daten sind das neue Öl oder irgendwie so. Wir müssen alles, überall Daten sammeln und müssen alles wissen. Niemand guckt sich das an und niemand wertet das aus. Es liegen so viele Daten. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit gehen und das, was wirklich benutzt wird, noch viel weiter optimieren. Also auch da gibt es Sachen zu tun, Bilder optimieren etc. etc. Aber erstmal zu schauen, was benutzen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Und das einfach mal wegzuschmeißen, hätte schon zum Beispiel einen wahnsinnigen Impact. Was an Daten müssen wir eigentlich wirklich sammeln? Was benutzen wir? Und was benutzen wir vielleicht tatsächlich nicht? Also da liegt schon sehr viel Potenzial, ohne dass wir jetzt wieder wie in den 80ern gucken müssen, dass wir unsere Sprites, weiß ich nicht wie oft, wiederverwenden. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. So, dass manchmal hat man so das Gefühl, okay, ich möchte jetzt irgendwie nachhaltiger werden, aber wie mache ich das bloß? Und ich würde sagen, egal wo ich hinkomme, überall findet man sofort eine Handvoll Quick Wins, die man sehr, sehr schnell umsetzen kann, weil um einfach was zu verbessern, was sofort einen Impact hat auf die Nachhaltigkeit, auf die Datensparsamkeit etc. etc. Also es, wie sage ich immer so schön, für jeden ist was dabei und das ist ja auch eine Chance. Die Einstiegshürde ist eigentlich sehr gering, sage ich mal, um sofort etwas zu verändern. Bis morgen, bis zum nächsten Monat.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man mit dem Thema anfängt. Ich würde natürlich auch gerne so ein bisschen weitergehen. Du hast gesagt, ne, von Anfang an bestimmte Sachen mitdenken und man muss vielleicht auch nicht direkt, ne, 100% schaffen. Wir kennen das alle, wenn bestimmte Sachen an Verhaltensänderungen kommen, wird immer so schnell, ne, auf 100% gegangen und dann scheitert man zwangsweise irgendwo unterwegs und dann lässt man es ja doch wieder irgendwie sein. Oder auch in anderen Bereichen, wir Menschen sind oft so, ne, wir wollen abnehmen und auf einmal gehen wir jeden Tag joggen und achten sehr rigide auf unsere Ernährung und so weiter und dann scheitern wir natürlich, weil es zu viel ist. Was sind aus deiner Erfahrung heraus Aktivitäten, die man machen sollte, um auch langfristig in einer Organisation, die digitale Produkte entwickelt, Nachhaltigkeit als wichtiges Prinzip, als wichtigen Wert, als Prämisse des gemeinsamen Handelns zu etablieren?
Also ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich zum Beispiel in Firmen gehe, ist, das eine sind die konkreten Maßnahmen am Produkt. Das geht immer einher mit prozessualen Maßnahmen, sage ich mal. Also ganz banal gesprochen, ich sollte mich einmal im Quartal beispielsweise zusammensetzen in dem Produktteam zum Beispiel oder im Entscheiderteam und schauen, was haben wir uns vorgenommen für dieses Quartal und was haben wir eigentlich davon erreicht? Wie ist eigentlich der Fortschritt? Also das, was wir eigentlich schon kennen aus anderen Dingen, das ist ja gar keine Neuigkeit. Das ist aber wichtig. Deswegen hatte ich eben auch gesagt, das Entscheidende ist nicht Nachhaltigkeit als ein, ich mache jetzt ein Projekt, um nachhaltiger zu werden und das ist irgendwann beendet, sondern eigentlich geht es darum, Nachhaltigkeit, also wir sagen beim Sachs Network immer, making sustainability default in the whole product design process. Also Nachhaltigkeit zu einem Default, zu einem Standard in unserem gesamten Produktprozess zu machen. Also es überall in jedem Schritt tatsächlich einzuweben, weil so integrieren wir die Nachhaltigkeit auch nachhaltig. Und dazu gehört es in unsere Methoden, das reinzubringen. Es gehört aber dazu, dass wir, wie gesagt, ganz banal uns einmal im Quartal hinsetzen und Ziele setzen und aber auch schauen, was haben wir eigentlich erreicht. Dazu gehört auch zu schauen, wo müssen wir vielleicht, und vielleicht dauert das länger, aber ne, auch in Prozesse in der Firma eingreifen. Also ich hatte ein Projekt zum Beispiel mit einer Universität. So, die haben machen gerade ihre gesamte Weblandschaft neu. Und da kamen wir dann auf das Thema, dass wir gemerkt haben, die haben sehr viele Content-Editoren, die halt die Seiten, Contents erstellen in dieser Landschaft. Und wir müssen denen auch erklären, wie sie die Seiten, die sie erstellen, vielleicht nachhaltiger erstellen können, worauf sie achten sollen. Ne, das ist ganz weit weg von dem UX-Turf, wo ich eigentlich herkomme. Das ist sogar ein bisschen weiter weg schon vom Produkt. Ist aber ein ganz, ganz großer Hebel tatsächlich, ne, der sich relativ einfach setzen lässt. Also es einzuweben in unseren gesamten Produktprozess und zu erkennen, wo können wir Einfluss nehmen, wo müssen wir es aber auch, und vor allem das Ganze nicht als ein einmaliges Projekt zu sehen, sondern als einen Prozess, der mal schneller und mal langsamer vonstatten geht, der aber ein fortschreitender Prozess tatsächlich ist und auch sein muss. Naja, und am Ende auch im Quartal, im halben Jahr, wie auch immer, die Erfolge, die man hat, eben auch zu feiern. Also auch zu feiern nach außen hin oder eben auch zu feiern in den Unternehmenskontext, sage ich mal, ist auch ganz wichtig. Also ne, was haben wir erreicht? Unsere Webseite zum Beispiel ist jetzt, verbraucht so viel weniger CO2 durch diese Änderung, die wir vorgenommen haben. Weil so nehmen wir eben auch immer mehr Leute dann mit tatsächlich aus unserem Firmenkontext zum Beispiel oder auch genauso dann von außen, Nutzer oder Nutzerin.
Jetzt haben wir ja über das eine oder andere gesprochen, wie ich das Thema digitale Nachhaltigkeit einführen kann, weil du ja auch in vielen Organisationen rumkommst. Meine Frage, die mich jetzt gerade primär beschäftigt, ist tatsächlich, was sind so die großen Probleme, die es eigentlich gibt, wenn ich das mache? Weil ich mir vorstellen kann, dass das eine oder andere, ich sag mal, dann auch schnell dazu führt, dass wir es vielleicht wieder sein lassen. Also was sind die Probleme, die du in Organisationen so wahrnimmst?
Das erste ist tatsächlich immer noch oft das Thema, dass Nachhaltigkeit ja Geld kostet. Also dass es ein Kostenfaktor ist. Also ne, es ist zwar gut und irgendwie ja, eigentlich müssten wir auch, aber es kostet halt Geld. Und wir kennen das ja, glaube ich, alle so. Ne? Zeit ist immer zu wenig, Geld ist auch, Budget ist immer zu wenig. Und jetzt soll ich noch was extra da unterbringen. Wie soll ich das bloß machen? Und da ist es wichtig, ich sage oft in meinen Vorträgen, gegen diese Narrative auch ein bisschen gegen anzuarbeiten, weil, und wir hatten das ja eben schon, es stimmt oft gar nicht. Also Nachhaltigkeit geht sehr wohl schon heute sehr häufig mit Wirtschaftlichkeit einher. Also wir hatten das Beispiel eben mit dem, ne, mit dem Einsparen von Daten und Einsparen von Serverkapazität. Und das ist gerade, wenn ich große Datenmengen habe, zum Beispiel große Bildermengen, dann wird der Hebel ganz schnell sehr, sehr groß tatsächlich, indem ich einfach nur ein anderes Bildformat wähle, was wesentlich effizienter ist zum Beispiel. Oder indem ich die Bilder eben nicht in Maximalauflösung überall ablege, sondern wirklich in der Auflösung, in der ich sie brauche. Auch ein großes Thema, was wir oft haben. Also da geht es tatsächlich oft direkt, gehen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit einher. Und dann gibt es tatsächlich weitere Faktoren. Also gerade hier in der EU, ne, das Thema so Regulierung. Ich sage oft zu Leuten, guckt euch an, was gerade bei Accessibility passiert. Und das ist ja große Aufregung dieses Jahr, weil jetzt, oh, wir müssen das alle irgendwie, die wir es noch nicht gemacht haben, müssen das jetzt machen. Was Ähnliches wird mit, zumindest was den CO2-Teil von Nachhaltigkeit angeht, wird im Digitalen passieren. So, das geht jetzt schon los. Ne? Es gibt ja entsprechende Regulierungen, dieser New Green Deal der EU, und da gibt es ein paar Dinge. Das wird ein Thema werden. Und ich sage oft, hey, ihr könnt jetzt anfangen, euch damit zu beschäftigen. Oder ihr habt halt ein Problem in 3 Jahren tatsächlich. Und da hilft dieses Accessibility-Beispiel sehr häufig. Und dann, der dritte Punkt, der da auch hilft, ist die Konsumenten, die Kunden und Kundinnen, die wollen ja nachhaltige Produkte, nachweislich. Gibt es entsprechend Untersuchungen. Das heißt, wenn ich nachweislich nachhaltiger bin, auch mit meinen digitalen Produkten, ist das halt ein Marktvorteil für mich. Teilweise heute schon, in Zukunft auf jeden Fall. Wenn wir heute mal in den Supermarkt gucken, das ist alles viel grüner als vor 10 Jahren. Heute reicht das vielleicht noch, das alles grün anzumalen. In 3 Jahren reicht es halt nicht mehr, weil die Leute ja auch nicht dumm sind, sondern die merken ja auch, okay, was ist jetzt wirklich ein nachhaltiges Produkt und was nicht. Also es ist ein kurzfristiger wirtschaftlicher Effekt, den es oft gibt, und ist ein noch viel größerer langfristiger wirtschaftlicher Effekt. Und das ist oft heute noch eine Herausforderung, an der wir alle gemeinsam immer arbeiten können, diese Narrative zu verschieben, weg von dem Nachhaltigkeit kostet Geld und ist teuer, zu es ist teilweise jetzt schon ein wirtschaftlicher Faktor, oder es stellt sicher, dass wir in naher Zukunft tatsächlich auch noch ein Geschäft haben oder nicht zurückfallen hinter dem Markt. Und das ist, wenn du gefragt hast, ne, was sind so die Hürden, das ist oft noch die größte Hürde tatsächlich, die ich sehe, der man auf dieser Ebene aber auch heute schon relativ gut begegnen kann. Und das ist mal schwieriger und mal geht das einfacher, das muss ich auch dazu sagen. Aber es lohnt sich. Und da lohnt sich's oft eben, also allein mal zu gucken, Beispiel eine Webseite. Was ist der Carbon Impact von meiner Webseite? In wie viel Tonnen? Das hilft oft schon, einfach so ein Verständnis mal zu schaffen. Einfach diese Transparenz zu schaffen, ist oft eine gute Grundlage für Gespräche, für Diskussionen, für 1 oder 2 zusätzliche Ziele und dann eben auch für Aktionen. Ja, das ist also sicher das größte Hindernis, dem man aber auch schon heute gut, glaube ich, begegnen kann auf diesem Wege.
Wir werden euch in die Shownotes, die hoffentlich auch alle genutzt werden, so richtig nachvollziehen kann man das nicht, sonst könnten wir uns an der Stelle vielleicht auch Daten sparen, aber wir packen euch in die Shownotes auf jeden Fall auch mal einen Link zu einem Carbon Calculator für die Website, um mal kalkulieren zu können, auch für eure Webapplikation und so weiter, die ihr vielleicht habt, wie viel CO2 die denn eigentlich schätzungsweise so verbraucht. Wenn ich jetzt aber in meiner Rolle, welche auch immer das hinterher ist, in der digitalen Produktentwicklung, mich noch mehr mit dem Thema Best Practices oder Herausforderungen oder auch ganz konkrete Tools, Methodiken, Techniken, Tipps und so weiter beschäftigen möchte. Du hattest zu Beginn auch das SACS Network ins Spiel gebracht. Was genau ist das SACS Network und was, sage ich ganz dreist, kann ich davon gebrauchen?
Das SACS Network ist erstmal eine globale Community und Initiative. Wir haben zum Beispiel, ne, einen großen Slack-Space mit, weiß nicht, mehr als 2000 Leuten, glaube ich, inzwischen aus der halben Welt, die da zusammenkommen und über Sachen sprechen, Sachen teilen. Und jeder ist eingeladen, da einfach mit hineinzukommen, egal ob UX-Mensch oder nicht. Da sind genauso andere Professionen bei uns dabei. Und was wir aber zum Beispiel auch haben, ist eine große Ressourcendatenbank. Die ist auch frei verfügbar. Da sammeln wir alles an Ressourcen rund um nachhaltiges Design und digitale Nachhaltigkeit. In dem Fall kann man das zum Beispiel suchen, entsprechend der Phasen in einem klassischen Produktdesign-Prozess. Also ich bin jetzt mehr in der Strategiephase oder mehr in der UI-Design-Phase zum Beispiel oder im Testing und findet dort alles Mögliche von Methoden, aber eben auch Tools, tatsächlich auch interessante Podcasts, ne? alle möglichen Ressourcen. Die sind frei verfügbar, das stellen wir gerne zur Verfügung. Wir erweitern das ständig, wir laden Leute ein, auch Sachen einzureichen, die wir dann mit aufnehmen. Und das ist eigentlich immer sehr hilfreich, um, glaube ich, einen Anfangspunkt zu finden. Was wir jetzt gerade machen, ist tatsächlich, wir nennen es das SACS Playbook, ist, ich sage jetzt mal, finally auch zu fertig zu bauen. Und das wird ein aus den Ressourcen, die wir selber gebaut haben, die ich teilweise selber gebaut habe und die wir uns ausgedacht haben, auch aus anderen, eine Anleitung, wie kann ich Nachhaltigkeit in meinem Produktdesignprozess wirklich einbauen, von ganz vom Anfang bis zum Ende, wo ich zum Beispiel ein Produkt tatsächlich release. Ne, um das nochmal ein bisschen einfacher zu machen, um so aus der Menge an Tools und Methoden, die es tatsächlich schon gibt, vielleicht die rauszusuchen oder anzubieten, wo wir sagen, hey, hier ist ein einfacher Weg, wie du anfangen kannst, das bei dir tatsächlich einzubauen. Das werden wir hoffentlich sehr bald releasen, also stay tuned, wie man immer so schön sagt. Bis dahin, wie gesagt, gibt es aber die Ressourcendatenbank, wo sehr, sehr viel, glaube ich, zu finden ist, in alle Richtungen, wo es auch lohnt, mal reinzustöbern. Und weil so meine Erfahrung ist, dass es gibt nicht die eine Methode, die für jeden und jede gut ist, sondern oft geht es auch darum zu gucken, was ist das, was mir jetzt gerade hilft? Wo bin ich gerade in meinem Produktprozess? Was brauche ich vielleicht gerade oder was könnte mir da vielleicht helfen? Da ist das, glaube ich, eine sehr große Hilfe tatsächlich. Und was wir jetzt auch, jetzt wird es ein bisschen zum Werbeblock hier, aber was wir jetzt gerade launchen ist, wir nennen es die SACS Academy, wo wir eben tatsächlich dann auch Trainings anbieten. Ne? Wie kann ich sowohl als UX-Designer oder Design-Team, aber auch als Produktteam ein nachhaltigeres Produkt bauen? Da gibt es dann eben Halbtages- oder Tages-Trainings dafür, wo wir konkret Methoden vorstellen und gemeinsam mit euch dann auch ihr die ausprobieren könnt und sie lernen könnt, sodass ihr gerüstet seid und konkret was mitnimmt. Also auch das gibt es als Angebot. Wir versuchen also auf allen Ebenen ein Angebot zu machen an euch, damit ihr euch was raussuchen könnt, was euch vielleicht tatsächlich hilft. Und wenn ihr einfach nur mal reinhören wollt, wir haben auch einen Podcast, wo wir sehr über das Thema digitale Nachhaltigkeit sprechen und spannende Leute aus der Welt haben. Da könnt ihr auch einfach mal reinhören, so als Startpunkt. Und ich glaube, da ist für jeden irgendwas dabei, ohne dass man irgendwas kaufen muss oder Waschmaschinen bestellt oder so, sondern das Allermeiste kann man einfach so benutzen. Und das ist auch so unser Ziel, ne? Euch zu helfen, digitale Nachhaltigkeit in eure Prozesse reinzubringen.
Wir wollen ja auch mit diesem Podcast hier helfen, die eigene Wirksamkeit in so einem Produktentwicklungskontext zu stärken. Und daher würde ich jetzt gerne zum Ende auch mit ein paar Tipps, Tricks, Ideen und so weiter nochmal abschließen, die du Menschen mitgeben möchtest. Also ausgehend davon, jemand möchte jetzt sofort anfangen und möchte gerne ein oder zwei Sachen haben, die er oder sie jetzt sofort umsetzen kann oder anstoßen kann. Was wäre das nach deiner Meinung?
Wir hatten das kurz heute im Verlauf schon. Ein wichtiger Punkt ist am Anfang meines Produktprozesses erstmal zu schauen, was sind eigentlich existente oder mögliche negative Impacts dieses Produkts oder dieser digitalen Experience, die ich hier bauen möchte, das erstmal zu verstehen. Und da gibt es verschiedene Tools. Ich persönlich nutze oft das, was ich eben schon beschrieben hatte, also dieses Mapping von meinen User Needs und Business Needs auf die negativen möglichen Konsequenzen aus meinem Produkt. Ökologisch, sozial oder auch auf den einzelnen Menschen. Das ist ein sehr simples Tool, aber es schafft halt einfach eine große Transparenz und das kann ich relativ einfach mit meinem ganzen Team tatsächlich machen und da mal Transparenz herstellen. Ein zweites sehr schönes Tool, da gibt es auch von uns ein Template, gibt es aber auch andere, also wir haben das nicht erfunden, wir haben es ein bisschen abgewandelt, nennt sich Actor Mapping. Also wer sind eigentlich all die Akteure, die Teil des Systems sind, in dem mein digitales Produkt stattfindet? Ja, also am Beispiel von, du hattest das Beispiel Airbnb vorhin genannt, so, ne, wen gibt es neben meinem Nutzer oder meiner Nutzerin, gibt es da eigentlich noch? Da gibt es die Nachbarn, da gibt es die Bewohner in der Stadt und so weiter und so weiter. Also um mal zu verstehen, was ist eigentlich der, was ist der systemische Kontext meines Produkts? Und dann kann man weitergehen. Ein sehr schönes Tool, was ich sehr oft verwende und nicht, weil ich jetzt außer UX komme, sondern weil ich glaube, dass das für alle sehr schön ist. Ich vermute, die meisten werden schon mal von einer User Journey gehört haben. Also, ne, die ich nutze, um zu gucken, was ist so der Weg meines Users durch mein Produkt oder einen bestimmten Abschnitt in meinem digitalen Produkt. So, das benutzen wir eh sehr viel und das kann ich relativ einfach aufbohren. Ich kann einfach zusätzliche Ebenen, ich sag mal, unten dran hängen, wo ich schaue, zum Beispiel, was ist denn der ökologische Impact dieses konkreten Schritts in der User Journey? Was ist der konkrete soziale Impact dieses Schritts in der User Journey? Und das Schöne ist, wenn ich das eben runterbringe auf diese User Journey Ebene, dann kann ich mir ganz konkret auch sagen, okay, wenn ich in diesem Schritt etwas gefunden habe, was könnte eine Lösung sein, um das besser zu machen? Also ich bringe es von einer eher abstrakten, strategischen Ebene am Anfang runter auf eine sehr konkrete angreifbare Ebene, sage ich mal, wo ich mir ganz konkrete Ideen überlegen kann, wie kann ich dieses Problem jetzt vielleicht lösen. Und das ist was ich merke, was oft eben sehr hilft, diesen Gap zu überwinden von, okay, wir haben uns hier auf einer sehr High-Level-Ebene überlegt, was könnten so die Probleme sein, aber sie dann runterzubringen auf eine Ebene, wo ich ganz konkrete Schritte ableiten kann, die ich jetzt tun kann. Das ist ein sehr konkretes Ding. Und ein drittes vielleicht noch, weil wir jetzt auch ja viel über Web gesprochen haben, was ich auch empfehlen kann, sind die Web Sustainability Guidelines. Disclaimer, ich habe die auch mitgeschrieben, den UX-Part. Da geht es aber nicht nur um UX und Design, sondern es geht genauso um Technik. Es gibt einen Abschnitt über Produkt tatsächlich auch. Und die sind so ein bisschen so ähnlich wie die Web Content Accessibility Guidelines, die viele von euch vielleicht kennen. Ne, die Web Sustainability Guidelines sind auch beim W3C. Das ist im Moment noch ein Community Draft, der ist aber öffentlich verfügbar und ist jetzt auf dem Weg, auch ein offizieller Standard zu werden. Wir arbeiten dran und sowas dauert ja immer ein bisschen. Da sind wahnsinnig viele, es ist sehr formal. Manchmal hilft es ja aber gerade, so formale Guidelines zu haben, auch mit Akzeptanzkriterien etc. etc. Habe ich gemerkt, hilft in manchen Projekten sehr, tatsächlich mal so eine ganz konkrete, formale Ebene zu haben, wo man dann guckt, was davon können wir jetzt vielleicht ganz konkret mal umsetzen. Und das, ja, es gibt noch viel mehr, aber das vielleicht mal so als, ich glaube, vier Sachen habe ich jetzt genannt, die ich häufig verwende, sage ich mal, und die ich eigentlich immer gerne empfehle, weil das ein sehr guter Startpunkt tatsächlich ist.
Sehr schön. Sehr gut, Thorsten. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Sachen, die du so regelmäßig erzählst, und wir kennen dich ja jetzt auch aus verschiedenen Kontexten auch als Speaker und wir haben uns ja auch schon, wir beide auch schon viel auf Veranstaltungen unterhalten, auch bei unseren Websites, auch bei meiner eigenen Website beispielsweise schon einiges bewegt hat. Wir hatten das im Vorgespräch einmal kurz, dass ich den Impact meiner Website massiv verbessert habe, nachdem ich das letzte Mal Thorsten bei einem Vortrag hören durfte. Und jetzt bin ich nicht so ganz schmutzig mehr mit einer Website und ich habe auch einiges an Daten, ich sag mal, weggeworfen, was ich nicht mehr so brauche. Ich bin sicher, wenn ihr noch weitere Fragen habt rund um das Thema nachhaltige Produktentwicklung, digitale Nachhaltigkeit etc., aber eben auch das SAX Network. Wir packen euch alle Links wie immer in die Shownotes, aber Thorsten, ich bin sicher, man kann sich auch bei dir melden, oder?
Sehr gerne, meine virtuelle Tür ist immer offen. Schreibt mir eine Nachricht auf LinkedIn, schreibt mir eine Mail. Ich bin immer offen für jedes Gespräch und klar, freue mich auch, wenn ich euch helfen kann. Bin aber auch immer offen für eine Frage zwischendurch. Also meldet euch sehr, sehr gern.
Dann noch einmal danke, dass du da warst und ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Impuls aus der heutigen Folge für euch mitnehmen. Also bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.